Kartoschuh Nummer 94. Kenne die Leerheit von allem, was existiert. Als der Präfekt Utecki kam, um sich nach des Laien Ho-Krankheit zu erkundigen, sagte Ho zu ihm: Ich frage nur, damit du die Leerheit von allem kennst, was existiert. Und gib Acht, nicht all das als wirklich anzunehmen, was nicht existiert. Das Leben in der Welt ist wie Schatten und Echos. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Kenne die Leerheit von allem, was existiert. Leerheit ist ein zentraler Begriff im Mahayana-Buddhismus. Shunyata ist das Sanskrit-Wort dafür. Auf Japanisch Ku. Und das hat im ursprünglichen Buddhismus oder im Pali-Buddhismus kein genaues Gegenstück. Das heißt, dass alles leer ist, dass es so etwas wie eine Person nicht gibt, dass es so etwas nicht gibt, was man so wirklich auffinden könnte, das sagt man auch schon im Theravada-Buddhismus. Aber ein Konzept von Leerheit als einer Seinskategorie oder einer Wesenheit oder eines Zustands, wie auch immer man das nennen will, gibt es erst im Mahayana-Buddhismus. Und alle diese Wörter, die ich jetzt versucht habe zu benutzen, um Leerheit zu kategorisieren, sind falsch. Wenn ich sagen würde, dass ich die Leerheit verstehe, würde das bedeuten, dass ich sie nicht verstehe. Leerheit ist etwas, was ein Hilfsmittel ist. Ein Problem beim Umgang mit dem Begriff Leerheit ist, dass wir geneigt sind, es zu objektivieren, aus Leerheit wieder ein Ding zu machen. Das liegt einfach in der Natur unseres Denkens und in der Natur unserer Sprache, dass wir Sachen verdinglichen. Sogar über Dinge, die reine Tätigkeiten sind. Erlaubt uns unsere Sprache, sie umzuformen und zu verdinglichen. Ich kann über das Sitzen sprechen. Das Sitzen benutze ich grammatisch genauso, als wenn ich über einen Pfahl oder eine Tasse oder sonst was rede. Aber das Sitzen ist in dem Sinne kein Objekt. Sitzen Findet statt. Sitzen ereignet sich. Sitzen ist ein Vorgang. Es ist ganz bestimmt kein gegenständliches Objekt. Aber unser Geist und unsere Sprache sind so strukturiert, dass sie eine Neigung dazu haben, so mit der Welt umzugehen. Man könnte sogar sagen, auch die Dinge, die ich eben als Objekte, als Beispiel angeführt habe, die Tasse, auch das ist eigentlich eine Verkürzung. Alles, wie man auch sagen könnte, war gerade nur Tast. Solange die Tasse halt da ist. Irgendwann hört sie auf zu tassen, dann schärft sie. Dann staubt sie. Aber ich füge immer noch ein Subjekt hinzu. Also eigentlich kann ich nur sagen, scherben, stauben oder sowas. Leerheit auf jeden Fall ist eigentlich als nicht als Wert an sich ausgedacht, sondern als Gegengift. Und ein Text über Leerheit, den wir jeden Tag rezitieren, ist das Hanya Shingyo, das Herzsutra von der vollkommenen Weisheit. Das heißt deswegen Herzsutra, nicht weil das so viel mit Herzlichkeit zu tun hat und Liebe, sondern einfach, weil das Herz der Kern ist, das Innerste. Das heißt, schon in der indischen, in der Sanskrit-Variante, wurde dieses Sutra als Mahayana in a nutshell aufgefasst, also eine kürzestmögliche Formulierung dessen, worum es im Mahayana-Buddhismus geht. Und ich sagte, beim Übergang von Indien nach China sind ungefähr 90% des Textes verschwunden. Also das, was wir rezitieren, ist nochmal eine extrem geraffte Version davon. Und wie das beim Raffen halt so ist, wenn man einen Text kürzt, dann verliert man ein bisschen von seiner Bedeutung. Genauso wie wenn man einen Text übersetzt, verliert man auch ein bisschen von seiner Bedeutung, weil man die ursprüngliche Vieldeutigkeit der Ursprungssprache nicht eins zu eins in einer anderen Sprache wiedergeben kann. Das ist zum Beispiel so, dass die Koransammlung, die wir verwenden, das Hekigan Rokko insbesondere, aber auch das Mumon kam, wie ich erst seit gar nicht so langer Zeit weiß, literarische Juwelen sind. Also auch in der literarischen Form sehr schöne lyrische Werke. In der Übersetzung, die Sekida uns beschert hat, ist das komplett rausgeschmissen, weil er sich dafür entschieden hat, für ihn ist es ein Arbeitsbuch für seine Schulung und Poesie, Schönheit oder sowas, das ist für ihn nebensächlich. Darum hat er sich nicht gekümmert und hat das weggelassen. Genauso gut wäre es möglich, diese Koransammlung so zu übersetzen, dass ihre poetische Form beibehalten wird, aber dass es dann vielleicht nicht mehr so griffig ist für die Koranarbeit. Also, da hat Sekida sich dafür entschieden, bestimmte Ebenen wegzulassen und die Chinesen haben sich, als sie das Herzsutra übersetzt haben, auch dafür entschieden, einige Sachen wegzulassen, die ihnen überflüssig oder sekundär vorkamen. Und überhaupt ist es für Zen typisch, zu versuchen, alles auf das Minimum zu reduzieren. Zen besteht zu einem großen Teil nur aus Wegschmeißen. Und Zen-Übung ist auch hauptsächlich wegschmeißen, es nicht erwerben, es ist nicht Fähigkeiten erwerben, es ist nicht Wissen erwerben, es ist nicht Visualisierung mit wunderbaren künstlichen geistigen Welten erschaffen, sondern es ist wegwerfen. Hauptsächlich. Alles wegwerfen, was du nicht brauchst und das, was dann übrig bleibt, das ist das, was wertvoll ist, könnte man sagen. Ich lese das Sutra mal vor und sage mal, was mir dazu einfällt. Der heilige Bodhisattva Avalokiteshvara in tiefste Weisheit versenkt, erkennt, dass die fünf Skandhas, die fünf Bereiche des Anhaftens, nämlich Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein an sich leer sind. Alle Bitterkeit und alles Leiden tilgt er, wenn er zum ehrwürdigen Shariputra spricht. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Alle Dinge in der Welt sind leer, so auch Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Verkündet wird das Herzsutra von Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ist der Bodhisattva mit 1000 Augen und 1000 Armen. Und die hat er, damit er das Leiden überall sehen kann und gleichzeitig mit seinen 1000 Armen überall helfen kann. Das heißt, Avalokiteshvara ist der Bodhisattva des Mitgefühls. Hat ganz viele verschiedene Darstellungen. Lustigerweise, sobald man nach China kommt, verwandelt sich der ursprünglich männliche Avalokiteshvara in eine weibliche eher Gottheit, Guanjin, und hat dann immer noch die gleichen Eigenschaften, also verkörpert Mitgefühl, aber wird eben als Frau dargestellt, als junge Frau. Und teilweise, wenn man die Statuen von Guanjin sieht, die sehen teilweise aus wie Mutter Maria mit Kind, nicht zu unterscheiden von außen. Also nicht gebunden an ein bestimmtes Geschlecht, was auch ein bisschen etwas mit Mahayana-Buddhismus zu tun hat. Im orthodoxen Buddhismus wäre das ziemlich undenkbar, dass ein mächtiger Bodhisattva die körperliche Form einer Frau hat. Im Mahayana wird das auf einmal zentral, dass diese Vorstellung, dass es weiblichen Wesen nicht möglich wäre, Erleuchtung zu erlangen, dass das nicht nur nicht wiederholt wird, sondern dass es eigentlich auch relativ aggressiv bekämpft wird. Also es wird wirklich darauf eingegangen und in manchen Sutras, in Vimalakirti-Sutra zum Beispiel, kommt das auch vor, dass die Altbuddhisten jemand vorschlagen, sie solle doch ihre weibliche Gestalt ablegen, weil das ein Hindernis auf dem Weg zur Buddhaschaft ist. Und es ist sogar Shariputra, der in Theravada ganz zentral ist, einer der wichtigsten Lehrer, fast ein Nachfolger des Buddha, ist vor ihm gestorben. Und er wird da eigentlich vorgeführt dann von dieser Frau, die ihm seine Begrenztheit und seine Engherzigkeit darstellt. Also, Avalokiteshvara ursprünglich männlich, in Asien dann an vielen Stellen weiblich. Und die besondere Qualität ist eben Zuwendung. Avalokiteshvara heißt auch der Hörer der Schreie der Welt. Er erkennt, dass die fünf Skandhas an sich leer sind. Die fünf Skandhas sind Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregen und Bewusstsein. Und im orthodoxen Buddhismus bedeuten sie Gruppen des Anhaftens oder Aggregate. Man könnte sagen, immer wenn ich eine Antwort auf die Frage gebe, wer bist du, dann wähle ich mir irgendeins von diesen Skandhas. Ich sage, ich bin dieser Körper, ich bin meine Gefühle, ich bin meine Wahrnehmung, ich bin meine Willensregung oder ich bin mein Bewusstsein oder ich nehme eine Kombination aus diesen Dingen. Baue ich irgendwie zusammen und dann sage ich, das bin ich. Das macht mich aus. Und der Buddha sagt, es gibt diese Skandhas, diese Bereiche des Anhaftens, aber was du daraus zusammenbaust, dieses Ich, ist hinzugefügt. Das bedeutet aber, dass in der ursprünglichen Sichtweise diese Dinge durchaus Realität haben, wirklich existieren. Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein, sagt der Buddha, existieren. Was du daraus machst, zusammenflechtest, dein Ich, das gibt es nicht. Avalokiteshvara erkennt jetzt, dass diese fünf Skandhas an sich sogar leer sind. Und nicht leer heißt, sie sind nicht für sich existent. Leer bedeutet nicht, etwas existiert nicht. Leer bedeutet, etwas hat keine unabhängige Existenz. Dann kommt die berühmteste und missverstandenste Phrase des Zen. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Alle Dinge in der Welt sind leer, so auch Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Erstens verstehen die meisten Leute nicht, was mit Form gemeint ist und haben dann irgendwie so ein strukturierendes Prinzip im Kopf oder sowas, sehr interessant ist, aber nichts damit zu tun hat, worum es hier geht. Vielleicht ist es auch nicht gut, dass es so übersetzt wird mit Form ist Leerheit. Das zugrunde liegende Wort ist Rupa. Rupa heißt eigentlich Materie. Das hier, das ist Rupa. Dinge, die ich anfassen kann. Stabile Dinge, materielle Dinge. Also die Materie ist Leerheit. Der Körper ist Leerheit. Leerheit ist nicht verschieden vom Körper. Noch ist der Körper verschieden von Leerheit. Der Körper ist leer. Alle Dinge in der Welt sind leer. Dann geht das so weiter. Und meistens sagen die Leute dann, wenn das weitergeht mit so auch Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein, oh, da fehlt der Körper. Nein, fehlt es nicht, sondern genau das ist gemeint. Ich kann das genauso wiederholen. Gefühl ist Leerheit. Leerheit ist Gefühl. Leerheit ist nicht verschieden von Gefühlen, noch ist Gefühl verschieden von Leerheit. Wahrnehmung ist Leerheit. Leerheit ist Wahrnehmung. Leerheit ist nicht verschieden von Wahrnehmung, noch ist Wahrnehmung verschieden von Leerheit und so weiter und so fort. Das heißt, alle fünf Skandhas werden durchgegangen und sie werden als identisch mit der Leerheit identifiziert. Alle Dinge sind wie die Leerheit, frei von Entstehen und Vergehen. Sie sind weder rein noch unrein, weder vollkommen noch unvollkommen. Alle Dinge sind wie die Leerheit. Wenn wir Leerheit als einen weiteren Gegenstand verstehen, dann machen wir das, was die meisten Religionen machen. Dann schaffen wir eine transzendente Zusatzebene, nennen wir sie mal Gott oder das Göttliche, ist egal. Und das ist etwas anderes als das, was wir in unserer Welt finden. Transzendenz. Und sobald wir diese Vorstellung geschaffen haben, dass es so eine Leerheit gibt, die jenseits der materiellen Welt ist, jenseits der Welt der Objekte, führt uns das dahin, uns von unserer Welt zu trennen. Denn wir teilen auf einmal die Welt in zwei verschiedene Bereiche ein, oder das Sein, nicht die Welt. Aber die Welt, die phänomenale Welt, und es gibt dahinter dieses Göttliche oder Gott oder den Urgrund oder wie auch immer ich das nennen will. Und ich gebe beiden unterschiedliche Qualitäten. Und da ich ja festgestellt habe, gerade als Buddhist, dass die Welt der Phänomene und der Erscheinungen unbefriedigend ist und vergänglich ist und leidhaft ist, dass alles, was es da gibt, mir nicht dauerhaft gehört, fange ich an, diese Welt abzulehnen. Und stelle mir vor, hinter dieser Welt der Objekte oder dazwischen oder wo auch immer man das platzieren will, da ist die wirkliche Welt, die Welt des Absoluten. Gott, Leerheit, sonst was. Also muss ich diese Leerheit verwirklichen. Dem entspricht auch ein bisschen die Art und Weise, wie wir üben. Wenn wir anfangen mit Sitzen, begegnen wir unserem Geist, der dauernd sich mit den Dingen der Welt beschäftigt. 10.000 Dinge würden die Chinesen das nennen. Phänomenale Welt. Und wir stellen fest, dass das eine ständige Unruhe und ein Leiden und ein Abgelenktsein in uns erzeugt. Also versuchen wir, diese Verbindung zu unterbrechen und das alles wegzuschieben. Keine Objekte mehr. Und konzentrieren uns nur noch auf unser Inneres. Und versuchen, im Geist Stille herzustellen. Diese Stille erscheint uns wie ein Vorgeschmack des Göttlichen, was viel wichtiger ist als die Welt der Materie. Das heißt, was wir dann pflegen, ist eine Form von Weltflucht und der Versuch, etwas Überweltliches zu erlangen. Interessanterweise ist es auch so, dass nicht nur unsere Übung so ist. Man könnte auch sagen, dass die buddhistischen Schulen in ihrer Entstehungsgeschichte diesen Weg durchgemacht haben und dass auch die Ausbildungswege innerhalb der Schulen so angelegt sind. Also wenn man bei Zen anfängt, als erstes verlässt man die Welt, geht ins Kloster. Wenn man die ersten buddhistischen Schulen anguckt, die haben die Welt verlassen und haben versucht, abseits der Welt die Befreiung zu finden. die Suche nach dem Absoluten. Aber hier wird gerade gesagt, diese Leerheit hat eben auch nicht diese Eigenschaft. Leerheit ist nicht etwas Absolutes, was irgendwo ganz woanders ist, sondern Leerheit ist der Körper. Der Körper ist die Leerheit. Das heißt, es gibt keine Leerheit außerhalb des Körpers und es gibt keinen Körper außerhalb der Leerheit. Leerheit und Körperlichkeit, Leerheit und Gefühl sind eigentlich nur unterschiedliche Seiten der gleichen Medaille. Alle Dinge sind wie die Leerheit, frei von Entstehen und Vergehen. Sie sind weder rein noch unrein, weder vollkommen noch unvollkommen. In der Leerheit gibt es keinen Körper, kein Gefühl und keine Wahrnehmung, keine Willensregungen und kein Bewusstsein. Da gibt es weder Augen noch Ohren, weder Nase noch Zunge, weder Leib noch Geist, weder Sinnesobjekte noch Vorstellungen. Da gibt es weder den Bereich der Sinne, noch den Bereich der Sinnesobjekte, noch den Bereich des Bewusstseins. Alle Dinge sind wie die Leerheit frei von Entstehen und Vergehen. Was hier also gemacht wird, ist die Leerheit, die attributlos ist, wird gleichgesetzt mit den konkreten Dingen, denen wir alle möglichen Attribute zuschreiben. Objekten schreibt man, zumindest als Buddhist, die Eigenschaft zu, dass sie entstehen und vergehen. Die Tasse wurde irgendwann mal getapfert und irgendwann wird sie wieder zerbrechen und dann wird sie wieder etwas anderes. Das heißt, die Tasse hat ein Entstehen und Vergehen in unserem normalen Denken. Also würde man ja sagen, natürlich ist die Tasse in der Formulierung von gestern Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen. Aber gleichzeitig ist die Tasse, die Rückseite der Tasse, hat die Qualität der Leerheit. Qualität der Leerheit ist eigentlich schon wieder ein Widerspruch in sich. Denn Leerheit ist eigentlich Attributlosigkeit. Während die Tasse also auf der einen Seite ein Beginn und ein Ende hat, ist sie gleichzeitig leer davon. Warum? Wie kann sie frei sein von Entstehen und Vergehen? Dazu muss man verstehen, was mit Entstehen und Vergehen gemeint ist. Entstehen und Vergehen sind aus buddhistischer Sicht keine physikalischen Vorgänge, sondern man könnte sagen psychologische Ereignisse. Das Entstehen und Vergehen der Tasse findet nur dann statt, könnte man sagen, wenn ein Beobachter da ist. Das heißt, von Verstehen, von Entstehen oder Vergehen der Tasse zu reden, geht nur in Bezug auf einen Beobachter, auf ein Subjekt, der diese Begriffe verwendet, der es erlebt, der es benennt. Und letztendlich mit seinem Maßstab, könnte man sagen, die Realität dieser Tasse schafft. Also, was auch immer das ist, Es entsteht in dem Moment als Tasse, wo ich sage, es ist eine Tasse. Vorher ist es keine Tasse. Ich mache eine Tasse daraus. Mein Geist erzeugt eine Tasse. Aber mein Geist ist leer. Die Dinge, die in meinem Geist sind, sind leer. Leer in dem Sinne, sie haben aus sich keine Eigenexistenz. Dieses keine Eigenexistenz haben meines Geistes bedingt, dass die Dinge, die in meinem Geist als Objekte erscheinen, auch keine Eigenexistenz haben. Sie sind genauso leer. Das heißt, Entstehen und Vergehen sind aus buddhistischer Sicht psychologische Abläufe. Sie sind weder rein noch unrein, weder vollkommen noch unvollkommen. Bei diesen Sätzen ist es ein bisschen klarer. Ist die Tasse rein oder unrein? Vollkommen oder unvollkommen? Das ist ja alles etwas, was ich mit einem großen, breiten Pinsel über die Wirklichkeit rübermale. Also ob die Tasse vollkommen ist, darüber können zwei verschiedene Leute sehr unterschiedlich denken. Wer das getöpfert hat, ist vielleicht zufrieden damit, findet das perfekt. Oder umgekehrt, der Töpfer sagt, ja, ziemlich gut, aber hier ist ein bisschen asymmetrisch. Ich dagegen sage, perfekt zum Tee trinken. Also wird klar, diese Eigenschaften, vollkommen oder unvollkommen, sind nicht in der Tasse, die kommen nicht aus der Tasse. Sie kommen als Zuschreibungen zu der Tasse. Genauso diese Vorstellung von Reinheit. Reinheit wird fast in allen Religionen assoziiert mit dem Absoluten. Also, es gibt eine hierarchische Welt. Gott ist rein. Deswegen muss man in der Kirche dann auch immer weiße Gewänder tragen. Zumindest bei uns. Wenn man besonders heilig sein will und die profane Welt ist schmutzig. Schmutzig ist die Welt der Erscheinungen. Gott ist rein, blank, geputzt. Aber natürlich sind auch diese Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit Dinge, die ich über die Welt rüberpinsel. In der Leerheit gibt es keinen Körper, kein Gefühl und keine Wahrnehmung, keine Willensregung und kein Bewusstsein. Da gibt es weder Augen noch Ohren, weder Nase noch Zunge, weder Leib noch Geist, weder Sinnesobjekte noch Vorstellungen. Da gibt es weder den Bereich der Sinne, noch den Bereich der Sinnesobjekte, noch den Bereich des Bewusstseins. In der Leerheit gibt es keinen Körper. Aber gerade hatten wir doch gesagt, Körper ist Leerheit, Leerheit ist Körper. Wie kann das sein? Es ist eigentlich das, was ich eben sagte. Wenn ich diese Begriffe nicht verwende, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung, Bewusstsein, dann gibt es auch nichts, was ihnen entspricht. Und wenn man genau hinschaut, über welche Dinge wir reden, dann stellen wir auch fest, dass wir in der Tat eigentlich gar keine Ahnung haben, was wir damit meinen. Also zum Beispiel, jeder von uns hat eine Vorstellung davon, was unser Körper ist. Aber wenn wir jetzt mal genau nachfragen, was ist mein Körper, dann muss ich schon fragen, wo fängt er eigentlich an? Also wo sind die Grenzen? Also das meine Hand irgendwie zu meinem Körper gehört. Glaube ich, allgemein anerkannt. Aber wo fängt meine Hand an eigentlich? Also fängt meine Hand da an, wo Hautzellen sind? Fängt meine Hand da an, wo lebende Hautzellen sind? Muss ich die Nägel schon abziehen? Hat mein Körper nicht auch eine Wirkung über die Grenze der Hautzellen hinaus? Also habe ich nicht eine Aura, ist gar nicht irgendwie esoterisch gedacht, sondern ich habe eine gewisse Wärmestrahlung, habe eine Schicht von Schweiß auf der Haut und ist mein Körper eigentlich lebendig? Oder ist das zum Beispiel so mit Nägeln und Blut? Also Nägel sind ja keine lebenden Zellen mehr. Also besteht mein Körper zur Hälfte aus lebendigen und zur anderen Hälfte aus toten Bestandteilen. Also bin ich schon zur Hälfte tot. Je genauer wir darüber nachdenken, über solche Begriffe wie Leben, Tod, Körper, wer bin ich wirklich, je genauer wir hinschauen, desto klarer wird uns, dass dem eigentlich keine scharf definierte Wirklichkeit entspricht. Wir haben eine Konvention und wir können uns darüber austauschen, dass wir so ungefähr das Gleiche meinen, was gut ist. Sonst könnten wir nicht miteinander reden. Aber wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, die klar gefügte Welt, die wir in unseren Begriffen haben, die finden wir nicht wieder in der Wirklichkeit. In der Leerheit gibt es weder geistige Blindheit noch Auflösung der geistigen Blindheit. Es gibt weder Altern noch Sterben noch Aufhebung des Alterns und Sterbens. In der Leerheit gibt es kein Erkennen, kein Verwirklichen, kein Leiden, kein Entstehen des Leidens, kein Ende des Leidens und keinen Weg, der zum Ende des Leidens führt. In gewisser Hinsicht ist das Mahayana für den orthodoxen Buddhismus das, was das Neue Testament für die jüdische Religion ist. Das ist etwas, was auf den gleichen geistigen Wurzeln fußt. Und es ist eine Fortsetzung, Teil 2. Und in Teilen dreht es die Aussagen des ersten Teils total um. Was ja gut ist, weil dann ist die Fortsetzung ziemlich spannend. Also, das zentrale Thema im ursprünglichen Buddhismus, die vier edlen Wahrheiten, das hatten wir hier gerade. Leiden, Entstehen des Leidens, Ende des Leidens und der Weg, der zum Ende des Leidens führt. Die vier edlen Wahrheiten verschwinden in der Leerheit. Das heißt, man könnte sagen, das zentrale Motiv des ursprünglichen Buddhismus, die vier edlen Wahrheiten, das Wichtigste wird in der Sicht des Mahayana auf einmal auch zu etwas, das auch nur eine unscharfe Beschreibung ist, nicht für sich selbst existiert, für sich keinen absoluten Wahrheitsanspruch hat, sondern etwas, was bedingt ist, was nicht aus sich selbst existiert und was genauso verschwindet wie alle anderen Dinge, wenn der Beobachter sich nicht mehr als von ihm getrennt beobachtet. Nach dieser Weisheit, dass es nichts zu verwirklichen gibt, streben die Suchenden. Diese ganze Form ist Leerheitgeschichte. Klingt ziemlich kompliziert, insbesondere weil sie immer so philosophisch aufgeladen wird. Aber eigentlich ist das relativ einfach. Simple but not easy, sagt Jeff Shaw. Einfach in dem Sinne, dass das, was damit ausgedrückt wird, jetzt nicht besonders kompliziert ist. Not easy, weil es uns nicht leicht fällt, diesen Schritt einfach zu gehen. Die Welt der Leerheit, in der alle diese Dinge verschwinden, betrete ich, wenn ich die Vorstellung aufgebe, dass es Dinge außerhalb von mir selbst gibt, die bestimmte Eigenschaften haben und die von mir getrennt sind. Das heißt, wenn ich die Vorstellung aufgebe, hier sitze ich, das Subjekt, und auf der anderen Seite sind die Objekte. Das ist das Wesen eines Suchenden oder einer Suchenden. Hier bin ich und ich suche Erkenntnis, ich suche Befreiung, suche ich, suche. Und solange ich diese Vorstellung habe, dass ich auf der einen Seite bin und das Erstrebenswerte auf der anderen Seite ist, nicht hier, bleibe ich auf der Suche. Und da ist natürlich dann noch etwas zu verwirklichen. Und dann sage ich, ich brauche etwas, ich muss etwas tun, ich muss eine Methode finden, ich muss einen Weg praktizieren, um das, was auf der anderen Seite ist, was von mir getrennt ist, zu erreichen. Umgekehrt, wenn ich auf irgendeiner Art und Weise zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es so etwas nicht gibt, dass das, was ich als mir äußerlich wahrnehme, was mir fehlt, wovon ich mich getrennt sehe, dass das alle diese Eigenschaften nicht hat, dass das nicht außerhalb von mir existiert, sondern dass es wesensmäßig mit mir identisch ist, dann verschwindet auch die Vorstellung, dass ich irgendetwas zu suchen hätte. Weil was sollte ich denn dann noch suchen? Es ist ja alles da. Es ist ja nicht woanders. Das ist das Paradoxon, danach streben die Suchenden. Die Suchenden suchen eigentlich als Ziel das Ende ihrer Suche. Sie wollen ihre Suche loswerden und genau das bewirkt, dass sie weitersuchen. Darum ist kein Schleier vor ihrem Herzen und keine Angst. Befreit von allen Verwirrungen und allen Trübungen des Geistes, frei von allen Vorstellungen, wird endlich Nirvana erreicht. Frei von allen Vorstellungen. Vorstellung, schöne deutsche Sprache, sind Sachen, die man vor die Wirklichkeit stellt. Und wenn man die Sachen vor die Wirklichkeit stellt, kann man die Wirklichkeit nicht sehen. Und deswegen, wenn man Vorstellungen los wird, in dem Maße, wo man Vorstellungen weglassen kann, wird das Nirvana erreicht. Das Nirvana wird erreicht, ist auch schon wieder irreführend. Weil das würde das Nirvana auch wieder zu einem Objekt machen. Genauso wie die Leerheit. Wie gesagt, es ist die Struktur unseres Geistes, dass wir solche Konstrukte brauchen, aber eigentlich ist es das Wegfallen von all dem. Die Erleuchteten aller Zeiten, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft folgen diesem Weg der vollkommenen Weisheit, auf dem sie die große Befreiung erlangen. Lasst auch uns diese tiefste Wahrheit erfahren. Dies ist das große Wort, das große Mantra, das Wort an Tiefe ohne Gleichen, das alle Leiden stillt. Die Wahrheit, in der es nichts Falsches mehr gibt, das Wort, das letzte Weisheit offenbart. Die Erleuchteten aller Zeiten, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft folgen diesem Weg. Das heißt letztendlich, Der Weg zur endgültigen Befreiung ist für alle der gleiche. Oder muss am Ende diesen Weg gehen, könnte man sagen. Das Verwirklichen, die Erkenntnis der Einheit des Subjekts mit dem, was er oder sie gesucht hat, das ist letztendlich die Befreiung. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft heißt letztendlich, das ist nicht nur für Mahayana-Praktizierende so, das ist nicht nur für Zen-Buddhisten so, das ist für alle so, die vollkommene Befreiung erlangen. Die müssen diesen Weg gehen. Ob sie jetzt die ganze Skanda-Theorie dafür benutzen, das ist egal. Aber solange ich Gott suche und ich mich von Gott getrennt sehe, werde ich ein Suchender bleiben. Wenn ich irgendwann dahin komme, dass ich Gott nicht mehr außerhalb von mir sehe, mich von Gott nicht getrennt sehe, Gott nicht mehr als eine Wesenheit sehe, die mir irgendetwas gibt, also der ich gehorchen muss, die ich irgendwie bestechen muss durch Gebete, damit sie mir zugewandt ist. Wenn diese Trennung aufgehoben ist, dann findet auch ein Mensch, der an Gott glaubt, große Befreiung. Das große Wort, das große Mantra, das Wort an Tiefe ohne Gleichen, das alle Leiden stillt. Die Wahrheit, in der es nichts Falsches mehr gibt. Das Wort, das letzte Weisheit offenbart. Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Ganz viele Mahayana-Sutras enthalten Mantra und jedes Mal, wenn man sowas liest, oder ich zumindest, denke ich, ein Mantra. Ein Mantra ist eine Methode. Also hat es eine bestimmte Wirkung, wenn ich dieses Mantra rezitiere. Und ich frage mich, was ist das Besondere an diesem Mantra? Kann ich es irgendwie benutzen? Ist es anders als andere Mantren? Warum wird dieses Mantra hier aufgezählt? Was kann ich mit diesem Mantra anfangen? Das ist ja ein großes Versprechen. Ein Mantra, das alle Leiden stillt, die Wahrheit, in der es nichts Falsches mehr gibt, das Wort, das letzte Weisheit offenbart. Alles Leiden loswerden, die letzte Wahrheit finden, eine endgültige Wahrheit, die nicht mehr relativiert wird, frei ist von Irrtümern, die letzte Weisheit. Was könnte man sich mehr wünschen? Und dafür gibt es ein einfaches Mantra. Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Dieses Mantra fasst eigentlich nur nochmal zusammen, worum es vorher in dem Text ging. Unser Versuch, oder mein Versuch, zumindest wenn ich so etwas das erste Mal lese, ist, das Ganze wieder sofort für mich zu instrumentalisieren. Diese Erkenntnis, die hier aufgezählt wird, am besten auch ein Mantra als Methode zu verwenden, als Suchender, der ich ja bin, um diesen Sprung zu machen. Den Sprung von mir, dem Subjekt, zu der Erkenntnis, zu der Befreiung, der letzten Wahrheit, der tiefsten Weisheit, die ich suche. Letztendlich, so schön diese Dinge sind, so rein sie klingen und so weit ab sie sind von der profanen Welt, es sind immer noch letztendlich Konzepte, Vorstellungen, Objekte, die ich als von mir getrennt ansehe. Und solange ich das tue, bleibe ich in dieser Struktur. Ich bleibe in dieser Struktur, hier bin ich Subjekt, da ist das, was ich kriegen muss. Da ist die Lehre, da ist die Wahrheit, da ist die Leitfreiheit, weit von mir entfernt. Das Mantra hat eigentlich nur den Zweck, uns den Weg über diese für uns logisch kaum passierbare Brücke etwas zu erleichtern. Denn wir müssen mit der Tatsache leben, dass wir Suchende sind. Das ist das, was uns motiviert. Wir suchen nach Befreiung, nach Leitfreiheit. Und dass es gleichzeitig so ist, dass dieses Suchen an und für sich die zugrunde liegende Vorstellung verhärtet, die mich genau daran hindert, ans Ziel meiner Suche zu kommen. Deswegen ist ein Mantra letztendlich dazu da, uns zu helfen, aus diesem Widerspruch rauszukommen. Was kann ich denn machen, wenn ich suche nach der letzten Weisheit, wenn ich die Leerheit verstehen will? Was soll ich machen? Soll ich viele Kommentare zu buddhistischen Sutras lesen oder selber welche schreiben, mit der modernen Wissenschaft in Einklang bringen, Psychologie studieren, gucken, was andere dazu sagen? Das alles führt mich nicht zum Erlangen der Leerheit. Was ich aber tun kann, ist mich mit meiner Suche beschäftigen und gleichzeitig die Vorstellung nicht weiter pflegen, dass ich durch meine Suche irgendetwas bekomme. Das ist genau das, was ich tue, wenn ich ein Mantra rezitiere. Es ist bei uns hier noch schön übersetzt. Ihr alle geht darüber hinaus und so weiter und so fort. Die Übersetzung ist sowieso falsch. Aber sie ist auch überhaupt nicht hilfreich. Das Wesen eines Mantras ist nicht, dass es eine Bedeutung hat. Das Wesen eines Mantras ist, dass es mir dazu verhelfen kann, in einen offenen Geist zu kommen, der über diese Bedeutungsebene hinausgehen kann. Also, statt lange darüber nachzusinnen, wie es mit der Leerheit und der Form ist, kann man es auch einfach nur einmal hören, sich überlegen, ob man irgendetwas damit anfangen kann. Wenn nicht, es einfach wegzuschmeißen und einfach vertrauensvoll das Mantra rezitieren. Gade, gade, bada, gade, bada, sam, gade, bodhi, swaha.